also weit mehr als nur unter Anführungszeichen der Flughafen, ein richtiger Wirtschaftsmotor, der weit über die Region hinausstrahlt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst.
Was, glaube ich, auch nicht allen bewusst ist, jeder Koffer von den 50.000 Koffern pro Tag wird durchleuchtet. Also es gibt kein Gepäckstück, das auf das Flugzeug kommt oder aus dem Flugzeug kommt, das nicht durchleuchtet wird. Und das gilt natürlich auch für den gesamten Warenverkehr, also auch das gesamte Cargo.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 16, Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl mit Vorstand der Flughafen AG, Professor Dr. Günther Ofner, über den Flughafen Wien als Wirtschaftsmotor.
Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Podcast-Folge aus der Reihe BMF Geldanschauung. Wir nehmen diese Podcast-Folge am Beginn der Sommerferien auf. Also wir sind praktisch im Mittelpunkt der Reisezeit und passend dazu habe ich mir den heutigen Gast ausgesucht. An meiner Seite sitzt nämlich Professor Dr. Günther Ofner, der Vorstandsvorsitzende der Flughafen Wien AG. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Lieber Günther, ist es für euch auch spürbar, dass jetzt am Flughafen Hauptsaison ist, dass mehr los ist als sonst? Sind da deine Leute besonders gefordert? Und wie geht's dir da als Vorstand? Bist du da auch mehr eingeteilt als sonst?
Ja, also der größte Ansturm war am letzten Wochenende, wenn die Ferien beginnen. Aber die gesamte Sommerzeit, also Juli, August, ist natürlich großes Aufkommen. Das hat sich auch verschärft gegenüber früher. Die Monate Februar, März, April sind schwächer und der Sommer ist besonders stark. Also der Reiseverkehr in den Urlaub ist deutlich stärker, als er 2019, also vor der Corona-Krise war.
Also wirklich auf Juli und August konzentriert, wenn du sagst, es war jetzt das stärkste Wochenende.
Ja, also da reisen am meisten Menschen. Natürlich auch noch im September und ein bisschen noch im Oktober und dann November, Dezember sind wieder schwächere Monate.
Gerade was die Passagierzahlen betrifft, hat der Flughafen Wien ja eine ganz tolle Entwicklung hingelegt. Ich habe so im Hinterkopf, dass euer Höchststand so etwa bei 30 Millionen Passagieren liegt. Stimmt das?
Also es waren im letzten Jahr 32,7 und also am Standort in Wien. Und mit unseren Beteiligungen waren es 43 Millionen und es werden heuer etwa 2,5 Millionen weniger sein, weil Wizz Air nach Bratislava abgewandert ist und auch Ryanair reduziert hat. Und da müssen wir halt uns wieder bemühen, neue Anbieter hierher zu bekommen.
Mhm. Wenn man sich das rückblickend anschaut, wie das war in den 50er, 60er, 70er Jahren, wie viel Platz man hatte im Flugzeug. Es wurde geraucht im Flugzeug. Ja. Es war natürlich sehr, sehr teuer. Viele konnten sich das nicht leisten. Ja. War ein Luxusgut. Das hat sich ordentlich gewandelt. Ja. Wo würdest du sagen, waren da so die Meilensteine in der Geschichte des Flughafens?
Also insgesamt muss man sagen, dass der scharfe Wettbewerb dazu geführt hat, dass die Luftfahrtindustrie das sicherste Verkehrsmittel ist, sicherer als jedes andere Verkehrsmittel.
Statistisch gesehen meinst du?
Und dass es auch eine extreme Produktivitätssteigerung gegeben hat. Das, was ein Ticket heute kostet, ist ein Bruchteil dessen, was es vor 20 oder 30 Jahren gekostet hat. Ja, es hat auch Einschränkungen in der Servicequalität gegeben, aber es kann heute jeder auch mit sehr bescheidenen Einkommen sich eine Urlaubsreise leisten oder kann mit dem Flugzeug verreisen. Und das ist schon eine tolle Errungenschaft.
Aber bis zu dem heutigen Zeitpunkt ist natürlich unglaublich viel passiert, wenn man sich jetzt anschaut, wie der Flughafen auch baulich sich ja weiterentwickelt hat. Ich meine, bestens angebunden ist auch aus der Innenstadt beispielsweise. Wir haben natürlich einen Meilenstein, der mal angedacht war, der dann nicht gekommen ist mit der dritten Piste. Auch da könnte man wahrscheinlich jetzt da einiges dazu sagen.
Klar.
Was waren jetzt wirklich, wenn du das dir rückblickend betrachtest, die großen Meilensteine? Ich meine, Terminal fällt mir ein.
Ja, es hat am 1. Jänner 1954 begonnen. Die damalige Royal Air Force Station Schwechat wurde von den Briten an die Republik Österreich übergeben. Und man hat das als reines Provisorium gesehen und hat verschiedene Standorte im Auge gehabt für den Hauptstadtflughafen. Aber dort hat es überall Diskussionen und Widerstände gegeben. Und aus dem Provisorium ist dann der Flughafen Schwechat geworden und hat an der ersten Weihnachtsfeier haben 40 Leute teilgenommen, 1954. Und heute sind es rund 23.000 Beschäftigte am Standort. Und das zeigt eben, dass mit der zweiten Piste, mit dem Ausbau der Terminalgebäude und dann mit der Begründung der Airport City, also dem Ansiedeln von Unternehmen am Flughafen, jeweils ganz wesentliche Ausbauschritte gemacht wurden. Und zuletzt eben unsere Süderweiterung, ein 420 Millionen Gebäude, das im nächsten Jahr, im zweiten Quartal, in Betrieb gehen soll und das die Aufenthaltsqualität am Flughafen natürlich dramatisch verbessern wird. Und wir haben über 250 Unternehmen, die am Flughafen tätig sind und es werden auch um 20 bis 30 pro Jahr mehr. Zuletzt vor allem unser Space Hub, 10 Unternehmen, die sich mit Raumfahrttechnologie befassen und die tolle, innovative Produkte am Flughafen herstellen für den Weltmarkt und für die Raumfahrtindustrie.
Also weit mehr als nur unter Anführungszeichen der Flughafen, ein richtiger Wirtschaftsmotor, der weit über die Region hinausstrahlt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst.
Ja, das glaube ich, ist nicht allen bewusst. Und wir sind auch dabei, weitere Ansiedlungsflächen zu entwickeln, also den Flughafen zu vergrößern um rund 50 Hektar. Auch diese Flächen könnten wir schon dreimal vergeben, weil das Interesse einfach riesig ist und weil vor allem der Logistikbereich stark wächst. Die negativen Erfahrungen der Corona-Zeit wirken hier nach, weil es sich gezeigt hat, dass Just-in-Time, ohne entsprechende Reserven auf Lager zu haben, einfach schnell zum Zusammenbruch von Liefer- und Produktionsketten führt. Und die Reaktion darauf ist, dass eben die Logistikketten massiv verstärkt werden, dass zusätzliche Lagerflächen und Umschlagflächen gebraucht werden. Und die siedeln sich natürlich an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen an, weil wir eben multimodal angebunden sind und das wird auch für die nächsten Jahre ein maßgebliches Wachstumspotenzial generieren.
Und ist das eine generelle Entwicklung aller Flughäfen in Europa oder hat da Wien auch einen Vorteil, weil wir im Zentrum Europas liegen, weil wir da auch zwischen Ost und West eine besondere Drehscheibe sind? Ich meine, der Wettbewerb ist ja auch in diesem Bereich sicher härter geworden.
Der ist beinhart, ja, der Wettbewerb. Und es ist ganz unterschiedlich, wie die einzelnen Flughäfen sich entwickeln, je nachdem, auf welche Themen sie sich spezialisieren, ob sie sich auch platzmäßig erweitern können. Ein Grundproblem in Europa ist ja, dass man kaum neue Infrastruktur errichten kann, weil einfach die Widerstände zu groß sind. Und wenn man sich vorstellt, das Projekt Dritte Piste am Flughafen Wien wurde 1998 gestartet. Wahnsinn. Und 2025 war das Verfahren noch immer nicht abgeschlossen, sondern liegt noch immer in dem Fall beim Verwaltungsgerichtshof. Das zeigt, dass wir schon heftig an den Grundlagen unseres Wohlstandes rütteln, weil ohne leistungsfähige Infrastruktur ist allalong die Versorgung nicht in der notwendigen Qualität aufrechterhaltbar.
Aber wie du sagst, das ist nicht nur ein österreichisches Problem. Ich denke da auch an Diskussionen, Problem, ja. Flughafen Frankfurt habe ich im Hinterkopf. Es ist natürlich hier einerseits so, dass man das alles gut prüfen muss. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, also was Verfahrensdauern betrifft, da haben wir auf jeden Fall in Österreich auch unsere Hausaufgaben zu machen.
Naja, bei unserem Projekt wurde gar nichts geprüft. Also es ist überhaupt nie zur Debatte gestanden, irgendeine Änderung oder eine Verbesserung, sondern es ging einfach nur um die Verhinderung. Und das ist bei vielen anderen Projekten ähnlich. Also da kommt niemand, der sagt, man macht es ein bisschen anders oder macht es etwas besser, sondern da gibt es eine Fundamentalopposition. Und vor allem muss man die enormen volkswirtschaftlichen Kosten sich vor Augen führen. Also wenn man die Kosten, die auch die Behörden und alle beteiligten Parteien hatten, zusammenrechnet mit unseren, dann waren das sicher 100 Millionen Euro, die hier völlig nutzlos vergeudet wurden. Und das ist halt schlimm. Abgesehen einmal davon, dass ja die Piste schon 2012 gebaut hätte sein sollen. Das ist natürlich ein wirkliches Warnsignal, dass man an den Verfahrensvorschriften dramatische Dinge ändern muss, weil ohne leistungsfähige und modernisierte Infrastruktur werden wir unsere Versorgung nicht im heute gewohnten Ausmaß aufrechterhalten können.
Gerade das Thema Bürokratieabbau ist jedenfalls eines, was wir uns sehr stark auf die Fahnen heften und auch konsequent abarbeiten. Aber ich sage kurz, also das Projekt Dritte Piste ist aber von euch aus jetzt einmal abgesagt
Das ist
worden.
Abgesagt. Ja. Das hängt auch damit zusammen, dass 2005 70 Personen in einem Flugzeug gesessen sind und heute sind es 140. Mhm. Das heißt, die Flugzeuge sind deutlich größer geworden. Sprich, trotz stark steigender Passagierzahlen ist die Belastung der Pisten nicht gestiegen und wir können im bestehenden Pistensystem auch in den nächsten Jahren weiter wachsen.
Das ist
und
gut.
Die Kunden waren auch nicht bereit, für eine zusätzliche Piste zu zahlen. Und nachdem wir ein privates, börsennotiertes Unternehmen sind und 100% von allem, was man am Flughafen sieht, selber finanzieren müssen. Wir bekommen dafür keine öffentlichen Zuschüsse oder Subventionen, muss sich jedes Projekt rechnen. Und wenn sich ein Projekt nicht rechnet, dann wird es nicht gemacht.
Aber damit seid ihr jetzt für mich auch ein gutes Beispiel, dass so wichtige Infrastruktur in privater Hand ebenfalls exzellent funktionieren kann.
Ja, ich meine, wir haben natürlich unsere öffentlichen Kernaktionäre, also das Land Niederösterreich und die Stadt Wien, die gemeinsam 40% der Aktien halten. Wir sind auch deshalb ein bisschen anders als viele andere Unternehmen, weil 10% der Aktien in der Hand unserer Mitarbeiter sind, die also unmittelbar auch am Unternehmenserfolg partizipieren. Und das waren zum Beispiel jetzt, vor wenigen Wochen, ist die Dividendenausschüttung erfolgt. Etwa 1,2 Monatsbezüge für jeden Mitarbeiter, die er in Form dieser Dividende aus der Mitarbeiterstiftung bekommen hat. Und das ist auch eine große Motivation für alle, sich im Sinne des Unternehmenserfolges anzustrengen.
Also das ist natürlich ein toller Mehrwert.
Das ist ein toller Mehrwert, ja.
Vielleicht nochmal jetzt zurück zum Thema Flugkapazitäten, die Anbindung auch von Wien. Da ist ja doch auch der Wettbewerb, welche Zielflughäfen hier angeflogen werden, welche Fluglinien sich für Wien entscheiden. Und auch da ist ja der Wettbewerb mittlerweile spürbar. Gerade auch in den letzten Wochen in der öffentlichen Debatte kam auch immer wieder das Thema, Wien hat so hohe Kosten und wir verlangen dann auch noch eine Flugabgabe. Du hast jetzt gerade gesagt, auch die Passagierinnen und Passagiere wollten für die dritte Piste nicht zahlen. Also auch da ist eine Preissensibilität da. Wie geht's da? Wie ist der jetzige
Stand?
Man
muss ehrlich bekennen, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Allein die Personalkosten sind in den letzten Jahren um 30% gestiegen durch die hohe Inflation, die dann durch entsprechende Lohnerhöhungen natürlich aufgeholt wurde. Aber auch alle anderen Sachkosten sind deutlich gestiegen. Und wenn man das mit der Schweiz vergleicht, dort war die Steigerung im selben Zeitraum 6%.
Das tut also, natürlich weh dann, ja.
Das tut sehr, sehr weh. Und wir haben zwar jetzt für das Jahr 26 mit 2,4% einen Kollektivvertragsabschluss gemacht, der 1 Prozentpunkt unter der Inflationsrate liegt. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir brauchen umfassende Verbesserungen der Rahmenbedingungen, auch eine Reduktion der Flugabgabe, weil zum Beispiel eben Bratislava 50 Kilometer entfernt keine Flugabgabe hat. Und für eine Fluglinie wie Wizz Air war die Flugabgabe ein Drittel ihrer Kosten. Und die fallen über Nacht weg, wenn sie nach Bratislava übersiedeln. Und die Fluglinien selber, die können natürlich ihre Flugzeuge überall einsetzen. Und sie setzen sie dort ein, wo sie am ehesten eine Rendite erwirtschaften. Und deshalb müssen wir gemeinsam versuchen, wieder die Standortbedingungen zu verbessern. Das geschieht in vielen Bereichen, aber ein ganz wesentlicher ist auch die europäische Regulierung, die für die Luftfahrt meiner Ansicht nach völlig verfehlt ist, die eine direkte Benachteiligung von EU-Airlines und EU-Flughäfen gegenüber Nicht-EU-Airlines und Nicht-EU-Flughäfen bedeutet und wo also dringender Änderungsbedarf ist und auch die E-Fuel-Vorgaben, die die Europäische Union macht, haben sich als völlig unrealistisch und unhaltbar dargestellt, weil unter den gegebenen Rahmenbedingungen einfach nicht investiert wird. Und insofern ist es eine wirklich große Problem- und Gemengelage, was notwendige Änderungen anbelangt. Und ich bin sehr froh, dass jetzt aus der Bundesregierung und auch aus dem Parlament erstmals wieder positive Signale kommen, nachdem in den letzten Jahren eher Feindseligkeit gegenüber der Luftfahrt meiner Ansicht nach völlig unsinnigerweise geherrscht hat, mit dem neuen Luftfahrtgesetz und auch der Ankündigung, dass man dran gehen wird, an der Flugabgabe auch zu arbeiten, um sie zu reduzieren. Aber mittel- und langfristig werden wir nur reüssieren, wenn wir unsere Kosten insgesamt im gesamten System wieder zurückbringen.
Also wir haben da wirklich zwei offene Flanken, wenn man so möchte. Die eine, die europäische Komponente, und das andere, da hast du recht, ich glaube, da hat gerade diese Bundesregierung wieder ein Bewusstsein dafür, dass es für ein Tourismus- und Exportland wie Österreich essentiell ist, dass wir einen gut funktionierenden Flughafen Wien haben. Dass es als Wirtschaftsmotor, wie wir vorher schon gesprochen haben, mit vielen, vielen tausenden Jobs natürlich auch eine entsprechende Rolle spielt. Und dass wir hier in den letzten Jahren leider zunehmend Wettbewerbsnachteile bekommen haben. Also ich bin da auch sehr viel im Gespräch mit dem Verkehrs- und Infrastrukturminister, mit dem Peter Hanke, der da jetzt im Bereich der Flugabgabe signalisiert hat, dass er sich da was vorstellen kann. Und nicht zu vergessen, wir drehen ja auch die Schrauben bei den Lohnnebenkosten.
Ja, mit einer Lohnnebenkostensenkung. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ab 2028, ja. Ja. Was mich jetzt interessiert, du hast jetzt angesprochen, auch diese Vorgaben der Europäischen Union über diese nachhaltigen Flugtreibstoffe. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja vor einigen Jahren massiv da gewesen, auch in der öffentlichen Debatte. Ich denke auch an die Klimakleber. Ich denke daran, dass ja da zum Teil Flugshaming auch da war. Man nimmt das relativ wenig wahr.
Naja, das Geschichte. War immer eine medial gehypte Situation. Also davon, dass jetzt die Leute nicht verreist werden, das kann man ja wirklich nicht sagen. Ist auch bei vielen eine Doppelzüngigkeit. Ja. Sie glauben, wenn sie öffentlich negativ sich zum Flugverkehr äußern, dass sie damit irgendwie einer öffentlichen Meinung entsprechen. Privat aber fliegen sie sowieso überall hin. Also auch die Klimakleber sind nach Bali in den Urlaub geflogen und haben dann, wie sie ertappt wurden, gesagt, ja, das tun sie ja als Privatpersonen. Sie sind beruflich Klimakleber, aber naja, also das zeigt ja die völlige Verlogenheit dieser Diskussion. Aber der wahre Kern ist, dass natürlich der Luftverkehr der erste große Verkehrsträger sein könnte, der seinen Betrieb weitgehend CO2-neutral führt. Mhm. Wenn eben die Entwicklung von synthetischem Kerosin entsprechend vorangetrieben wird. Und dazu muss man nichts erfinden, es ist alles erfunden, die Technologie gibt es seit Jahrzehnten und die ist inzwischen auch perfektioniert worden. Aber es müssen die Rahmenbedingungen stimmen, damit Investoren entsprechende Fabriken bauen. Und die sind einfach auf europäischer Ebene nicht da. Und die Vorschrift jetzt, solche alternativen Treibstoffe beizumengen, die ist schon grundsätzlich richtig. Aber sie kann nur wirken, wenn auch genügend produziert wird. Und da muss man sagen, das, was in Europa produziert wird, ist fünfmal so teuer als das Kerosin. Daher wird sich das einfach nicht durchsetzen. Und man müsste die Produktion natürlich dort machen, wo ich zu entsprechend niedrigen Kosten Strom erzeugen kann. Also in der Wüste Nordafrikas, wo ich die Kilowattstunde um einen halben Cent erzeugen kann. Und nicht wie bei uns um 10 Cent. Und nur wenn dort entsprechend investiert wird, werden auch die nötigen Mengen zur Verfügung stehen. Das derzeitige Regulativ der Europäischen Union schließt das aber aus. Und daher funktioniert das System. Es muss sogar ein dem europäischen Zertifikatehandel unterliegendes CO2 drinnen sein. Und das ist einfach verrückt. Ja, das funktioniert einfach nicht und das wird zu einem völligen Scheitern der Ziele führen, wenn man nicht zu einer Revision dieser Bestimmungen kommt. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass vom 29. Dezember 2029 auf den 1. Jänner 2030 die Verpflichtung der Beimengung um 150% ansteigt.
Und das ohne Produktion aus heutiger Sicht.
Wenn es keine entsprechende Produktion gibt, wird es diese Mengen nicht geben. Also hier ist wirklich dringender Handlungsbedarf. Mhm. Und im Wettbewerb, muss man sagen, trifft diese Verpflichtung nur die europäischen Airlines. Und auch da muss es einen Ausgleich geben, sonst ist das à la longue die Zerstörung der europäischen Luftfahrt.
Also gerade in dem Bereich muss natürlich hier zu weltweiten Allianzen kommen. Ja, das
ja. wird schon schwierig also, werden. Wenn man die Entwicklung der letzten 20 Jahre sich anschaut, dann hat Europa bereits massiv an Boden verloren. Die Turkish Airlines hat allein 400 Langstreckenflugzeuge bestellt, ja, weil die natürlich den Verkehr nach Istanbul lenken wollen. Die Emirate wollen ihn in die Emirate lenken, das heißt alles abziehen von Europa. Und darauf hat es bisher keine vernünftige Antwort gegeben. Aber das betrifft Millionen Arbeitsplätze, das betrifft die Erreichbarkeit Europas, das betrifft den Tourismus, das betrifft unsere Fähigkeit, Güter und Waren rechtzeitig zu exportieren. Also das ist wirklich eine der Schlagadern unseres Wirtschaftssystems. Und ich verstehe nicht, warum das so fahrlässig und so feindselig behandelt wird. Das ist eine linksgrüne Allianz, die nach wie vor große Teile der Europäischen Kommission und des Parlaments erfasst hat. Und aus dieser Verirrung sind die noch nicht aufgewacht, leider.
Und von eurer Seite, gibt es hier konstruktive Vorschläge oder was ist euer Weg Richtung mehr Nachhaltigkeit?
Naja, natürlich Sustainable Aviation Fuels, also synthetisches Kerosin einzusetzen. Aber das setzt voraus, dass man sich öffnet und dass man eben aus allen Bereichen der Welt, wo es eben kostengünstig erzeugt werden kann, zum Beispiel auch in der Ukraine, wäre so eine Möglichkeit, dass man es von dort dann einkauft.
Also einfach den Weg realistischer gestalten.
Natürlich. Mhm. Und es folgt uns ja niemand auf diesem Weg. Mhm. Europa ist ja hier völlig isoliert und völlig allein. Niemand sonst folgt uns auf diesem Weg.
Aber gerade jetzt auch mit dem Krieg im Iran und auch der Sperre der Straße von Hormuz bekommt man ja auch mit, dass das Thema Kerosinknappheit jetzt aktuell ist.
Das war eine reine Erfindung. Es hat nie eine einzige Minute die echte Gefahr gegeben, dass es kein Kerosin gibt. Es gibt auch aktuell keine Gefahr. Mhm. 90% des Kerosins, das in Wien verwendet wird, kommt direkt aus der Raffinerie in Schwechat.
Also nicht
und
in Österreich.
Ja, aber dort ein Rohöl ankommt, gibt es ausreichend Kerosin, aber auch global. Also es gab da und dort...
In Asien gab es schon Themen, oder?
Ängste, aber einen wirklichen Ausfall hat es bisher nicht gegeben und wird es auch nicht geben. Das ist meine feste Überzeugung.
Okay. Sehe ich nicht. Sehr alarmiert, aber es ist...
Nein, es sind die Preise entsprechend gestiegen, die haben sich verdoppelt und das hat natürlich wieder neues Angebot auf den Markt gebracht. Also so funktioniert Marktwirtschaft. Das ist zwar unangenehm, wenn die Preise steigen, aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass das Angebot sich wieder einpendelt.
Vielleicht noch zu einem Thema, was auch zur Reisezeit passt und wo wir beide gemeinsam auch kürzlich ein Pressegespräch hatten. Das ist der ganze Zollbereich.
Ja.
Es ist ja etwas, was man auch als Passagier natürlich mitbekommt, wenn man landet am Flughafen und dann hast du einen Ausgang mit Waren, die eben nicht zu deklarieren sind und welchen, wo du was zu deklarieren hast. Und man hat natürlich als aufmerksamer Beobachter auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls im Blick. Manchmal sind es auch vierbeinige Mitarbeiter, unsere Zollhunde. Und man muss sagen, dass da unglaublich engagierte Arbeit geleistet wird, dass das auch sehr gut funktioniert und dass wir hier gerade mit dem Flughafen auch eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Man glaubt ja gar nicht,
was alles
dahinter
ist.
Steckt und was alles möglich ist.
Ja, das ist leider richtig und es muss ja der gesamte Ablauf ungestört weitergehen. Also die Kunst liegt ja darin, die Kontrollen so zu gestalten, dass sie nicht den gesamten Betrieb aufhalten und stören. Und das, glaube ich, gelingt sehr gut, auch durch eine sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Und was halt wesentlich ist, ist auch die Eigenverantwortung, ja, dass Reisende eben sich zumindest über die grundlegenden Zollbestimmungen informieren und ihr Verhalten eben danach ausrichten. Weil wenn ich eine Rolex um 20 Euro in Hongkong kaufe, dann muss mir klar sein, die kann weder echt sein, noch von Rolex. Ja? Mhm. Und das sollte man einfach nicht tun.
Produktpiraterie ist wirklich ein großes Thema. Aber ich bin ganz bei dir, man muss sich wirklich erkundigen. Ihr habt ganz viele Folder mit uns gemeinsam am Flughafen überall aufgelegt. Wir haben natürlich auch auf der Webseite vom Finanzministerium hier alle Informationen, weil wir natürlich mittlerweile es gewohnt sind, dass ich in der Europäischen Union ja nicht viel nachdenken brauche, wenn ich Waren über die Grenze bringe. Aber in dem Fall gibt es aber doch auch innerhalb der Europäischen Union Regeln. Bei den Zigaretten beispielsweise maximal 200 Stück, Zigarren 50 Stück, Alkohol 1 Liter und auch Bargeld ist mit 10.000 Euro begrenzt.
Ja, das wissen die wenigsten.
Genau, also das muss man im Blick halten. Und dann haben wir natürlich Spezialsouvenirs wie Korallen und andere Tierprodukte, wo du dann im Artenschutz automatisch...
Das sollte man aber eigentlich schon mit dem gesunden Menschenverstand verstehen, dass man das nicht nach Österreich zurückbringt. Und man muss natürlich sagen, dass es sehr unangenehm ist, wenn das Private tun und wenn sie dabei auch angetroffen werden. Aber der Hauptpunkt sind schon kriminelle Elemente, die jetzt in vermehrtem Ausmaß versuchen, Drogen nach Österreich zu bringen oder über Wien zu schmuggeln und wo man ja eine deutlich höhere Aufgriffsquote Gott sei Dank hat und natürlich auch andere, die das als Profis der Kriminalität versuchen. Die großen Aufgriffe an Zigaretten etc., das sind natürlich bandenmäßige kriminelle Organisationen, denen muss man das Handwerk legen.
Sind natürlich die Schmuggler, die wirklich jetzt als Person mit dem Koffer über die Grenze kommen, aber halt auch der ganze Cargo-Bereich, der massiv im Zunehmen ist mit den Paketen, gerade auch mit Produktfälschungen, auch gefährliche Produkte, die leider immer wieder aufgegriffen werden.
Was, glaube ich, auch nicht allen bewusst ist, jeder Koffer von den 50.000 Koffern pro Tag wird durchleuchtet. Also es gibt kein Gepäckstück, das auf das Flugzeug kommt oder aus dem Flugzeug kommt, das nicht durchleuchtet wird. Und das gilt natürlich auch für den gesamten Warenverkehr. Also auch das gesamte Cargo wird durchleuchtet und überprüft und wird von zweibeinigen und vierbeinigen Helfern auf böse Dinge hin untersucht. Und deshalb, glaube ich, ist die Aufgriffsquote in Wien auch besonders hoch und ist es nicht sehr klug, seine kriminellen Aktivitäten über Wien abzuwickeln, weil eben die Chance, erwischt zu werden, glaube ich, hier sehr hoch ist.
Ich muss da wirklich eine Lanze brechen, auch für unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Zollbereich. Es macht wirklich stolz. Vielleicht abschließend, auf wie viele Flüge im Jahr kommst eigentlich du?
Das ist unterschiedlich, also 4, 5, 6, also es ist nicht so intensiv. Das war früher wesentlich intensiver. In meiner Zeit am Balkan war ich 2-mal in der Woche unterwegs. Aber das muss ich jetzt Gott sei Dank nicht. Aber es reicht. Das ist ausreichend.
Du bist jedenfalls in deinem Leben schon genug geflogen.
Ich bin schon genug geflogen.
Gehe ich aus. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Dankeschön.
Ich wünsche euch, dass auch diese Hochsaison, diese Reisezeit im Juli und August wieder ohne Probleme über die Bühne geht und sage auch im Namen unseres Zollteams danke für die wirklich gute Zusammenarbeit.
Danke sehr.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ebenfalls einen schönen Sommer und ich freue mich, wenn Sie wieder mal reinhören.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback. Und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.